herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit, wie immer aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und heute freut es mich ganz besonders, Caroline Peters zu begrüßen. Danke fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wie immer am Beginn eine kurze Vorstellung. Ich meine, viele Leute kennen Sie natürlich, aber ich sage trotzdem, für alle unsere Zuseher etwas, sollte ich was Falsches sagen, bitte um Korrektur. Ja. Also Frau Peters ist wohl eine der bekanntesten und erfolgreichsten österreichisch-deutschen Schauspielerinnen. Ich sage das, weil sie schon seit geraumer Zeit in Wien leben, auch arbeiten. Frau Peters ist Mitglied des Ensembles des Wiener Burgtheaters, hatte vorher Engagements an deutschen Topbühnen. Ich habe mir das angeschaut, also das ist Schauerbühne am Leniner Platz, Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, Volksbühne Berlin, Schauspielhaus Zürich, also ganz, ganz tolle Orte. Und sie ist nicht nur im Theater erfolgreich, sondern auch im Film und im Fernsehen, populär geworden durch die Rolle in der Krimiserie, satirische Krimiserie Mord mit Aussicht. Das waren, glaube ich, 6 Jahre, 39 Folgen. Eine Kriminalkommissar, Polizeikommissarin, die von der Großstadt in ein kleines Dorf kommt und da spielt sich dann vieles auch Lustiges ab. So, im Kino, da habe ich gesehen, da gibt es einige Filme, womit haben wir das verdient? Ist ein Film, der mir aufgefallen ist, auch eine Komödie. Ja, und an der Burg hat sie brilliert mit Rollen etwa in Elfriede Jelineks Oscar-Wilde-Fassung, ein idealer Ehemann, da war aber auch Professor Bernardi, da war Onkel Vanya, Simon Stone, Medea, Schwarzwasser, Jelinek, also ein sehr breites Spektrum an sehr, sehr spannenden Rollen. Es gibt einen Nestor-Theaterpreis, es gibt den Grimme-Preis und Theater Heute hat sie, glaube ich, zweimal zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Und was ich auch interessant finde, Frau Peters betreibt ein Postcard-Geschäft in Wien.
Ja.
Ja, super. Ich fange an, 2020 haben Sie die Bullschaft Jedermann in Salzburg gespielt. Was ist die besondere Herausforderung der Figur? Ist das was Besonderes eigentlich, die Bullschaft zu spielen?
Ja, es ist schon was Besonderes, weil natürlich so ein Augenmerk drauf liegt, weil immer gesagt wird, dass es was Besonderes ist. Als Rolle ist es eigentlich nichts Besonderes. Als Rolle denkt man eigentlich, naja, das ist schon aufregender, Medea oder Clytemnestra zu spielen, natürlich. Aber es ist so eine gesellschaftliche Rolle eigentlich eher,
so
die man da spielt. Ein Mythos.
Wer hat das nicht alles schon gespielt?
Ja, so, man stellt sich in so eine Reihe und man gehört zu diesen 100-jährigen Traditionen. Da ist man mit eingestiegen und hat da seinen kleinen Beitrag zu getan. Aber das ist eher die Herausforderung. Und in meinem Falle war das auch die Herausforderung. Das war das erste Pandemiejahr. Ja. Es gab noch keine Tests. Doch, Tests gab es, aber nur diese Schnelltests. Es gab noch keine PCR-Tests. Es gab keine Impfungen.
Und also man wusste gar nicht, wie lange man spielt überhaupt.
Ja, genau. Also in dem Sommer, muss ich ehrlich sagen, die Hauptherausforderung lag darauf, dass es überhaupt stattfindet. Und das,
Wenn Sie jetzt aber so die Rolle nehmen, es gibt ja so das Sagen, es gibt Rollen, die einem auf den Leib geschrieben sind und dann gibt es Rollen, mit denen muss man sich erst anfreunden. Wie war das so mit der Bullschaft?
Ich musste mich damit erst anfreunden. Ich war vielleicht keine ideale Bullschaft, aber mir hat es tatsächlich wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Mir hat das unheimlich gut gefallen, da vor dem Dom. Also ich bin in Köln aufgewachsen und der Dom in Köln, das ist eine sehr identitätsstiftende, wichtige Sache für jeden Kölner. Und dass da ein Dom dazu verwendet wird, ein Portal für ein Bühnengeschehen zu sein, das ist ungeheuerlich tatsächlich.
Und man spielt ja im Freien, nicht?
Man spielt im Freien und man hat diese Eintrittsbögen, bevor man in den Dom kommt, da sind die Garderoben drin, da zieht man sich um und sowas. Also ich fand das alles fantastisch, muss ich wirklich sagen. Und eben natürlich muss man sich sehr umstellen, im Freien zu spielen, dann ist ja die wirkliche Welt spielt ja mit. Das Licht geht aus, der Wind kommt, die Vögel fliegen vorbei und es sind lauter so Hubschrauber, lauter Dinge, mit denen man im Theater ja nie konfrontiert ist.
Wir haben vorher im Vorgespräch kurz gesprochen über die Lautstärke, die man auch im Theater braucht, nicht? Also im Burgtheater muss man ja sehr laut sein.
Ja.
Im Akademietheater, glaube ich, ist es leiser, ist intimer. Wie ist das im Freien?
Da wird auch mit Mikropods gearbeitet Salzburg.
Und das ist dann kein Problem.
Da macht man das so, wie man das dem Raum entsprechend empfindet. Mhm. Und der Raum ist irgendwie intim trotzdem. Also das fühlt sich, obwohl man nach oben hin alles offen hat, mit dem Zuschauerraum und der Bühne. Das fühlt sich an wie eine Gruppierung, die man irgendwie bewältigen kann.
Ich meine, im Mittelpunkt des Jedermann, also der reiche Herr Jedermann, der im Angesicht des Todes sozusagen sein ausschweifendes Leben bereut, ist das Vanitas Motiv, nicht? Er tut ja dann Buße und so. Aber wenn man so ein Stück spielt, beschäftigt man sich dann mehr mit Tod, Schuld, Sühne?
Ja, irgendwie schon, muss ich ehrlich sagen. Aber eben, wie gesagt, also mein Erlebnis war ja auch das Pandemie-Jedermann-Erlebnis. Ja, ja. So dass man, ich meine, man möchte auch gerne die Botschaft spielen, weil man einen Sommer lang die Prinzessin sein will, die von einer Party zur anderen gereicht wird und überall ist Halligalli und es ist eigentlich so eine Art Kulturfasching und man lernt die unglaublichsten Leute kennen. Das war ja alles nicht. Wir hatten ja nur das Stück. Und die Botschaft tritt auch nicht oft auf. Also ich habe auch viel Zeit hinter der Bühne verbracht, wo man eben jeden Abend den Text hört und tatsächlich immer mehr anfängt, über das eigentliche Theaterstück nachzudenken, was ich vorher nie so getan hatte, weil man irgendwie über das Ganze nachdenkt, was da drüber liegt. Und da ja, fand ich es eigentlich eigenartig, dass das Stück 100 Jahre lang gespielt wird, indem der Protagonist durch die Religion gerettet wird und durch seine Zusage an den Glauben an Gott und dass er zugibt, dass es etwas Größeres gibt als ihn. Also dass seine ganze Eitelkeit auf Erden nichts nützt. Letztendlich, er muss selber auch eine Demut haben.
Sie haben, der Partner war ja, glaube ich, Tobias Moretti.
Ja. Ja.
Haben Sie mit ihm vorher schon gespielt?
Nein, noch nie.
Wie ist das? Muss man sich da irgendwie zusammenraufen? Sind doch zwei, also auch ein großer Schauspieler, die große Schauspielerin. Oder war da gleich ein Verständnis da?
Wie da muss man sich schon zusammenraufen, ja? In einem guten Sinne, also nicht im Sinne von raufen. Aber es war natürlich auch, das war so ein eigenartig Verhalten, weil man ja Abstand halten musste. Ja. Also buchstäblich. Und das war so ein, das war wirklich schwierig, dass man immer dachte, wie soll denn das jetzt? Wie soll man denn da zueinander finden? Und ich fand dann aber, dass wir das sehr gut gemacht haben für uns. Also wir haben da irgendwie einen sehr schönen Weg gefunden und ich habe sehr gerne mit ihm gespielt. Ich hoffe auch eher mit mir. Und wir hatten irgendwie, war das dann so ein sehr gemeinschaftliches Erlebnis, dass man...
Das ist auch sehr positiv aufgenommen worden.
Ja, das war irgendwie, also es hatte so ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und es war auch ein bisschen in der Zeit so, dass diese Tischgesellschaft, die Party auf der Bühne, war die einzige Party, die wir hatten in diesem Sommer. Ja. Aber dafür eben jeden Abend. Und das war irgendwie verbindend, muss ich tatsächlich sagen.
Ein bisschen zurück, Sie kommen aus Mainz, sind dann nach Köln gegangen mit der Familie. War Ihre Familie kunstaffin? Spielte da das Theater eine Rolle? Wie sind Sie zum Theater gekommen? Vielleicht auch ein Initiationserlebnis? Wow, in dem Moment wussten Sie, ich will Theater machen. Wie war das?
Das ging nicht so schnell mit dem Initiationserlebnis, aber meine Eltern waren schon sehr, sehr kunstaffin und besonders meine Mutter, eine Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin, die einen Kulturbegriff hatte, der einfach alle Betrachter mit einschließt. Also die fand nicht, dass es Bücher gibt oder Gemälde oder Theaterstücke, die nur für Erwachsene sind oder nur für Kinder oder so, sondern die fand, jeder kann immer zu jeder Zeit alles in seinem Leben angucken und konsumieren und daraus Schlüsse für sein Leben ziehen. Und
das heißt, es ist auch sehr früh eine Rolle gespielt.
Das wurde Kunst sehr früh, wurden wir da rangeführt und auch im Alter von 8, 9 Jahren in schwierige, anspruchsvolle Aufführungen im Kölner Schauspielhaus geschleppt als kleine Zuschauer. Wobei man sagen könnte, also welches 8-jährige Kind kann irgendwie den Wert von Robert Wilsons Civil Wars 18 Stunden Aufführung ermessen? Wahrscheinlich keines, aber meine Eltern, also meine Mutter, fand irgendwie, dass, wieso? Wieso soll ein Kind das nicht verstehen? Und dann ist sie aber auch an einem anderen Abend, ist man auch ins Milowitsch-Theater gegangen. Das ist eine kölsche Mundart.
Ich kenne das doch aus der ARD.
Ja, das ist auch im Fernsehen. Genau. Ja, also die war die hatte da einen sehr, sehr breiten Begriff von und es war ihr sehr, sehr wichtig, dass wir das mitkriegen. Die Stücke, die wir gesehen haben im Theater, die wurden abends vorher zu Hause vorgelesen, damit man weiß, worum es geht, damit man mitreden kann. Und dadurch habe ich mich sehr daran geführt.
Und ab wann wussten Sie dann, ich will Schauspielerin werden?
Also ich bin dann sehr viel alleine auch ins Theater gegangen als Teenager. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 13 und hatten mir ein Theaterabonnement zum 13. Geburtstag geschenkt, wo sie immer gesagt haben, und einer von uns geht dann immer mit. Und dann kamen sie beide nie dazu. Und dann war ich irgendwie alleine damit und fand das aber toll. Habe ich mich natürlich auch sehr erwachsen gefühlt, dass ich da abends alleine ausgehen kann und so. Und da in der Zeit ist das, glaube ich, immer mehr so gewachsen. Und ich fand es aber auch immer ein bisschen hochgesteckt oder so hochspurig oder so. Wie kann man sich denn da so das vorstellen, dass man da jetzt auch so jemand wäre, der das Recht hat, da so rumzuposaunen? Und gleichzeitig habe ich aber auch beim Zuschauen immer gemerkt, so dass ich auch rumposaunen will. Ich will auch gehört werden und ich will da stehen und was sagen und die anderen sitzen unten und hören zu. Und dann hat das eine Weile gedauert, bis ich mich dazu durchringen konnte, das auch zu sagen, dass ich mich das trauen möchte.
Können Sie sich an die erste Rolle nicht erinnern? Was war das?
Meine erste richtige Rolle so halb war das eigentlich, wir haben in der Schauspielschule im Theater in Saarbrücken gespielt, ein Stück, das hieß Gerettet von Edward Bond, das war in den 70er und 80er Jahren großer Theaterhit gewesen und Edward Bond auch ein großer Hitautor und da geht es um Jugendliche, wo ein Mädchen zu früh ein Kind bekommt und die anderen Kinder das Baby erschlagen. Also ein heftiges Stück, das in dieser Zeit sehr bekannt war, um soziale Verhältnisse darzulegen. Und da habe ich dieses Mädchen gespielt, Pam.
Also wenn Sie an die ersten Rollen denken, an die Rollen heute, jetzt weniger, was die Rollen angeht, aber das Spiel, hat sich das für Sie verändert? Spielen Sie heute ganz anders als vielleicht am Beginn Ihrer Karriere?
Ich hoffe schon.
Ja.
Also ich hoffe doch, ja, weil ich natürlich das Gefühl habe bei meinem Beruf, dass man endlos, endlos lernen und sich entwickeln kann. Und es wäre eine schreckliche Vorstellung, wenn ich immer noch so spielen würde wie am Anfang. Also ich glaube, das ist doch, dass man schon mit jeder Rolle, die man spielt, sofern man abwechslungsreiche Rollen bekommt, und das war ja wenn man im Ensemble des Burgtheaters war, das war ja überhaupt das größte Geschenk vom Burgtheater. Das ist eine so unglaubliche Bandbreite von Regiehandschriften immer gab, denen man sich aussetzen konnte und auch von Texten und Epochen, dass man, also man war so, also breiter gefächert konnte man da nicht sein, fand ich immer. Und das, da habe ich, hoffentlich ist da was hängen geblieben.
Gab es am Anfang eine Schauspielerin, Schauspieler, die Sie fasziniert hat?
Zeitgenössische Schauspieler, die man, auf jeden Fall.
Wo Sie sozusagen gedacht haben, so möchte ich vielleicht mal werden. Oder das möchte ich auch so.
Also es gab viele, die ich so bewundert habe oder die man so gesehen hat, die einen so oder wo man danach denkt, so, oh, jetzt erst Rechte, das kann ich irgendwie, da verstehe ich was und das kann ich aufnehmen. Das waren, das sind natürlich Schauspieler aus einer Generation, die jetzt nicht mehr unbedingt bekannt ist. Also das waren viel die Zadek-Schauspieler in Hamburg, Leslie Morton, Eva Mattes, Zirze, fand ich, gab's, der war bei Jürgen Flimm am Schauspielhaus, Hans-Christian Rudolph hat in Köln sehr viel gespielt, den habe ich unendlich bewundert. Also das ist natürlich auch die Generation drüber, also man bewundert die dann tatsächlich sehr von Weitem und die kommen natürlich auch aus einer anderen Tradition. Also in meinem eigenen Bereich war das dann am ehesten Sophie Reuss, die ist dann knapp 10 Jahre älter als ich, da ist man schon viel näher dran, aber man schaut dann noch so auf. Und natürlich die Schaubühnen-Schauspieler und Schauspielerinnen, Edith Kleber, Jutta Lampe, Bruno Ganz, Otto Sander, die habe ich tatsächlich auch alle sehr, Peter Simonischek, sehr bewundert, muss ich sagen.
Sie haben aber auch dann doch relativ lange Fernsehen gemacht, ich habe es vorher erwähnt, Mord mit Aussicht. Ist natürlich ganz toll, weil man bekannt wird, also da ist das Gesicht wahrscheinlich ganz Deutschland bekannt. Aber haben Sie da manchmal auch Angst gehabt, sozusagen zu sehr mit dieser Rolle identifiziert zu werden? Hat es auch Nachteile dann fürs Theater, vielleicht sogar für den Film?
Also für den Film bestimmt, weil man wird dann total mit der Rolle identifiziert und dann kann sich keiner vorstellen, dass man auch irgendwas anderes spielen könnte, obwohl ich auch im Film tolle Dramen gespielt habe, aber das andere ist immer, ist wie beim Kartenspiel, das andere ist immer Trumpf, das liegt immer, bleibt immer oben drauf liegen als Karte, egal was man da Neues zu beisteuert. Im Theater, finde ich, schadet einem das überhaupt nicht. Das sind vollkommen getrennte Welten und im besten Falle führen die dazu, dass Fernsehzuschauer sich aufmachen, wieder ins Theater zu gehen, weil sie einen auch mal live sehen wollen. Also, und, ja.
Und was ist da der wesentliche Unterschied für Sie, also Film und Theater? Sagen wir aber anders gefragt, wenn Sie wählen müssten, Sie könnten nur Film machen oder nur Theater, wo wäre da Ihre Leidenschaft?
Ich habe mal ein schönes Interview gelesen mit Tom Stoppard, der das gefragt wurde und der gesagt hat, you never give up Rock'n'Roll. Und das trifft natürlich eher auf die Bühne zu als auf den Film, weil das eben, also ich finde gerade in der jetzigen Zeit, alles wird immer digitaler und das ist nicht zu ersetzen. Das kann man nicht ersetzen durch gar nichts. Man kann es anders vertreiben, man kann andere Bühnenbilder machen, man kann Digitalität ins Theater einführen, aber dass jemand live dasteht und Leute live da sitzen, das ist nicht zu ersetzen und das ist ein Erlebnis, auf das ich nicht verzichten möchte.
Sie haben vorher schon angesprochen, so die Burg, dass das doch etwas ganz Besonderes ist, die Vielfalt der Rollen, die unterschiedlichen Regisseure. Ja. Ist es so irgendwie für einen Schauspieler, Schauspielerin der Olymp, ins Burgtheater zu kommen und gilt das heute noch? Dass es wirklich eine außergewöhnliche Bühne ist?
Also es hat auf jeden Fall nach wie vor diesen Ruf und diesen, wenn man das sagt, dann klingen einfach andere Seiten in den Ohren der Menschen an. Und also für mich war es eben wirklich, gerade auch mit Bachler und Karin Bergmann, die eben dieses Prinzip des Streuens so ernst genommen haben und gesagt haben, die, was ihnen auch oft vorgeworfen wurde, das Ganze wäre ja nur ein Gemischtwarenladen und man könne gar nicht die eine künstlerische Ausrichtung feststellen. Das fand ich den großen, großen Vorteil, dass man das nicht kann, sondern in, wirklich in die verschiedensten künstlerischen Bereiche reingucken kann, als Schauspieler und als Zuschauer und sich dem gleichermaßen widmen kann, aber mit Personal, das einem bekannt und vertraut ist.
Haben Sie irgendwie jemals Ressentiments gefühlt, sozusagen, wir kennen ja das alles, jetzt niemand spricht mehr das Burgtheater Deutsch, was immer das auch sein mag, aber als Deutsche sozusagen in Wien zu spielen?
Ich habe die nicht so stark gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist wirklich die Generation Schauspieler vor mir, die alle mit Herrn Peimann gekommen sind. Ja, und da das war in den 80er und 90er Jahren, hat das eine ganz andere Rolle gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ab 2004 habe ich das nicht mehr so als Thema empfunden. Ich habe jetzt auch nicht empfunden, dass alle Österreicher und Wiener gleichermaßen glücklich sind, Deutsche vor sich zu sehen. Aber das war in einem anderen Rahmen und im historischen Kontext ist das ja auch zu verstehen. Also, und das Burgtheater Deutsch, muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich wirklich sehr. Ich habe da auch wahnsinnig viel drüber gelesen und habe dann auch, eigentlich dachte ich, eigentlich müsste man jemanden wie Elisabeth Orth bitten, dass sie einem das noch beibringt, so damit das irgendwo wie so eine, wie Klöppeln oder irgendeine Kulturtechnik, die einfach, vielleicht wird sie im Moment nicht tagtäglich gebraucht, aber man sollte sie sich merken können und an irgendwen weitergeben können, damit es in 100 Jahren immer noch existiert.
Also Sie hätten da kein Problem damit, mit diesem Burgtheater
Deutsch. Also ich fand das, also die Begründung die oder die Erklärung, die ich gelesen habe fürs Burgtheater Deutsch, ist so sozial gerecht, dass man unbedingt möchte, dass sowas weiter besteht. Aber die Welt ist ganz anders. Also ich habe das so verstanden, jeder in Wien spricht den Dialekt seines Bezirkes sogar, nicht nur seiner Herkunftsregion. Ja. Und diese Menschen sollen alle, dadurch, dass sie Bürger sind, im Theater erzogen werden, auf einen sprachlichen Level zu kommen, der ihre Herkunft nicht erkennen lässt.
Gibt es sowas oder eine Rolle, die für Sie ganz besonders wichtig war? Jetzt, wenn Sie ans Burgtheater denken, muss nicht unbedingt eine Lieblingsrolle sein, aber eine Rolle, wo Sie selbst sagen, das war wirklich eine Rolle, die mir auf den Leib geschneidert ist, wenn man so will, die ich ungemein gern gespielt habe.
Also ich würde sagen, meine Rollen im Burgtheater auf den Leib geschneidert war mir da eigentlich keine. Aber es gibt doch einige, die ich wahnsinnig gern gespielt habe. Also allen voran wirklich nach wie vor Medea. Das war ein großes Erlebnis für mich, aber auch die Clytemnestra in der Orestie fand ich, das war keine viel gelobte Aufführung, aber ich fand die toll und habe das wahnsinnig gerne gespielt. Da waren wir zu 7 Frauen auf der Bühne und waren gleichzeitig auch der Chor und immer wieder die Figuren. Die Maria Happel hat den Agamemnon gespielt. Also das waren große Momente für mich,
muss ich sagen. Habe ich auch gesehen, ja.
Und ganz toll war für mich auch, und das war eigentlich auch keine richtig gute Rolle, aber es hat irrsinnig Spaß gemacht, war Höllenangst von Nestroy mit dem Niki Ovtcharek zusammen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich auch, habe ich auch viel gelesen dann in der Zeit über Nestroy und diese Tradition hier und was die bedeutet. Und ich fand es sehr aufgeschlossen von den Wienern, dass man als Nicht-Wiener da mitspielen kann, ohne dass sich alle mokieren, dass man Hochdeutsch redet. Ich habe auch immer versucht, irgendwie das so ein bisschen... Ja, und das ist ja im englischsprachigen Raum ist das ganz normal, dass man seine Schauspielkunst darüber darstellt, wie viele Dialekte man nachmachen kann. Das ist in unserem Kulturkreis nicht... Also im deutschsprachigen Raum macht man das nicht als
Das habe ich übrigens vorher gemerkt. Sie können also ganz hervorragend den Kölner Dialekt auch nachmachen. Wenn wir mehr Zeit hätten, können wir die deutschen Dialekte durchgehen.
Können wir die alle durchgehen, ja.
Was mir aufgefallen ist, dass Sie auch Komödien spielen. Und man hat so das Gefühl, gerade im deutschen Theater ist die Komödie immer so ein bisschen unterbewertet, nicht? Das muss immer alles tragisch sein. Im englischen Theater ist es ja anders. Aber sind Komödien vielleicht auch schwerer zu spielen?
Ich finde natürlich schon, aber ich bin auch ein unendlicher Komödien-Fan, weil den Komödien in der deutschsprachigen Welt immer anhaftet, das wäre ja total einfach. Ja. Also Leute zum Lachen zu bringen, ist ja ganz, ganz einfach. Aber die Leute zum Weinen zu bringen und die Größe und die Tragödie zu tragen, das ist wirklich schwer. Und ich finde es eben nicht einfach, Leute zum Lachen zu bringen. Man muss schon wissen, wovon man redet. Es muss irgendwas anklingen, was in der Gegenwart existiert. Und man muss Timing beherrschen. Das ist was man wie gutes Kochen mühsam lernen muss. Und was sich auch verändert, weil die Zeit sich immer verändert, in der man lebt. Und die Aufmerksamkeitsspannen von Zuschauern. Also man muss ständig daran arbeiten. Und man muss bei Komödien, man zahlt bar als Schauspieler. Es klappt oder es klappt nicht. Also am Ende vom Lied hat jemand gelacht oder hat keiner gelacht. Aber du kannst nicht sagen, es war trotzdem ein toller Abend, wenn keiner gelacht hat. Das kann man bei der Tragödie, finde ich, schon. Da kann man sich durchlavieren und sagen, es hat keinen wirklich berührt. Aber das ist ja nicht so, aber es war ein toller Abend. Das kann man kann immer noch mit so einem erhobenen Haupt rausgehen, aber eine versemmelte Komödie ist eine versemmelte Komödie. Da kriegt man auch ein Zahnfleisch aus dem Theater.
Es ist ja so, dass zum Beispiel Männer, Frauen werden natürlich älter, Männer haben ja, gerade Schauspieler haben ja wunderbare Altersrollen, nicht? Also König Lear oder Dardan der Weise oder was immer. Ja?
Ja.
Das ist doch für Frauen schwieriger. Ich meine, da gibt es die Mutter Courage, aber ich weiß nicht, ist es eigentlich, fühlt man sich da als Schauspielerin etwas benachteiligt?
Auf jeden Fall. Also wobei ich ehrlich gesagt ganz froh bin, dass ich in einer Zeit älter werde, in der sowas aufgehoben wird und auch Frauen den Nathan spielen und auch Frauen König Lear spielen können und das anders besetzt wird. Und ich glaube, dass das nicht nur ein kurzfristiger, pandemischer, gefeuerter Trend ist. Ich glaube, dass das dem Rechnung trägt, dass es natürlich, dass der klassische Kanon erwachsene Frauen eigentlich ausgrenzt. Und es sind aber vor allen Dingen Frauen im Zuschauerraum. Also es gehen ja auch vor allen Dingen Frauen ans Kassenhäuschen und kaufen Tickets. Die Ehemänner werden in der Regel unter mühevollen Qualen mitgeschleppt. Also und ich glaube, dass die auch ein anderes Selbstbewusstsein haben und ein anderes Selbstverständnis und auch was sehen wollen, was sie erzählt und nicht Hauptsache mein neben mir eingeschlafener Mann kann nach 10 Stunden Büroarbeit sich identifizieren, sondern die wollen auch dass sie stattfinden.
Also da sehen Sie durchaus positive Veränderungen im Theater.
Ich, ja, ja, aus meiner Warte sind ja, das natürlich große positive Veränderungen, ja.
Gibt es noch eine Traumrolle, die Sie unbedingt spielen möchten?
Ja, also seit ich angefangen habe, über die Altersrollen von Männern nachzudenken, ist der Himmel offen. Also ist offen.
ja, wie hat sich diese MeToo-Debatte ausgewirkt? Da gab es ja auch Diskussionen am Theater, da geht es natürlich zum Teil nicht nur um Verhältnis Mann-Frau, sondern durchaus auch um autoritäre Strukturen. Hat sich da was geändert in den letzten Jahren zum Guten oder zum Teil auch zum Schlechten?
Ich finde, es arbeiten alle daran, ändern zu wollen. Ja. Und ich finde das auch total angebracht und zeitgemäß, weil ich immer denke, dass das Theater ist lange Zeit ein Ort gewesen, der sich immer ein bisschen aus der Gegenwart so abgehoben hat. Man war immer wie in so einer eigenen Welt und die Leute schauen dann da drauf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, um die Leute weiter bei der Stange zu halten, um Publikum weiter anzulocken, kann man nicht ganz so in seinem eigenen Kunstwirbel nur sich aufhalten oder nur in der Literatur denken oder nur in der Regiehandschrift denken. Man muss sich auch dafür interessieren, was ein Publikum sehen will. Und das war lange Zeit verpönt am Theater, könnte man fast sagen. Also das war lange Zeit eigentlich die Ansicht, wir sind der Master und ihr seid unsere Gäste und dürft uns zuschauen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, dass diese Haltung so einwandfrei durchgehen sollte. Und das ändert natürlich dann auch was im Haus selber und wie man miteinander umgeht. Und ich denke, dass das auch in anderen Strukturen, in Büros, in Krankenhäusern, überall wird an diesen Strukturen gearbeitet. Und da sollte das Theater natürlich mitmachen und nicht der einzige Ort sein, wo das alles bleibt, wie es immer war.
Es war ja auch ein bisschen Widerspruch, nicht? Das Theater, das sehr wohl gesellschaftskritisch aufgetreten ist, zumindest es gespielt hat, aber diese Strukturen und selber noch die wesentlich autoritäreren Strukturen hatte.
Ja, genau. Und wir stellen ja auch ununterbrochen autoritäre Strukturen dar. Ja. Also wenn wir König Lear spielen, wenn wir Kabale und Liebe, also dass der gesamte klassische Kanon besteht aus Plots, die von Hierarchien handeln und davon gespeist werden, Romeo und Julia, verfeindete Familien und dann andere, wo es um den Klassenunterschied geht, wie kann dann trotzdem die Liebe stattfinden und so weiter. Also die Dramen kommen aus den Versuchen, die Welt, in der gelebt wird, zu bewältigen. Und ich finde, im klassischen Theater wird zu viel von dem klassischen Kanon gespielt, weil er eben andere Welten beschreibt als unsere. Oder wir behaupten, dass der klassische Stoff unsere Welt beschreibt. Das kann er aber aus meiner Sicht nicht. Er kann andere Sachen beschreiben, die auch wert sind, angeschaut zu werden. Aber die Gegenwart muss da mit rein. Und wenn die sich eben versucht, zu etwas weniger Hierarchischem zu entwickeln, sollte man dem nachgehen. Es gibt aber ja auch in der Gegenwart starke Strömungen, die genau das Gegenteil sind, die extrem viel hierarchischer sind und noch viel mehr an diese Pyramide anschließen, dem muss man sich auch widmen, da muss man auch hingucken.
Es gibt noch eine Debatte, die ich auch für problematisch halte, was das Theater angeht. Das ist natürlich die ganzen Debatten um Identitätspolitik, um Aneignung. Ja? Ja. Also darf man einen Schwarzen spielen? Und da geht es ja eigentlich um sozusagen das Grundelement des Theaters, nämlich dass man ja eine Rolle spielt.
Ja.
Und nicht sich selbst.
Ja, absolut. Das ist die schwierigste Debatte, finde ich. Ja. Ich habe es zum Beispiel bei dem Blackfacing am Anfang noch sehr gut verstanden, weil ich tatsächlich finde, das nimmt sehr vielen People of Color Schauspielern die Möglichkeit, Karrieren zu beginnen, weil sie diese Rollen nicht bekommen, weil sie in den gesellschaftlichen Hierarchien nicht so weit vorgelassen wurden bisher. Und das muss man tatsächlich unbedingt ändern. Andererseits bin ich natürlich der Meinung, dass wenn man nur das spielen darf, was man ist, also erstens kann man ja dann wirklich gar nichts Klassisches mehr spielen, man kann nie wieder zurückschauen, was ich falsch fände. Ich finde immer den Blick zurück genauso wichtig wie den Blick in die Gegenwart oder in die Zukunft. Mhm.
Es würde das Theater ja vollkommen einschränken, wenn man das...
Es würde auch ja vor allen Dingen die Erzählung so einschränken. Ja, der Stoff ist ja dann, was ja. sind wir? Alle Schauspieler sind Schauspieler. Mhm. Können wir nur noch Stücke von Schauspielern spielen über Schauspieler? Was ist das für eine Welt? Mhm. Also, oder wir müssen Architekten und Ärzte bitten, aufzutreten in unseren Stücken, damit sie den Architekten oder den Arzt oder den Friseur oder den Kutscher oder was nicht alles spielen. Da, ich sehe, dann klar, dem kann man ausweichen, indem man in abstraktere Formen geht. Da gibt es dann eben keine Rollenzuschreibungen. Das hat es aber ja auch schon gegeben, die letzten 80 Jahre, kann man sagen. Also das ist keine Neuerfindung und die hat immer parallel stattgefunden zu einer anderen Kunstrichtung. Also ich bin unbedingt dafür, dass man weiter sich
Theater spielt.
Verstellt. Mhm. Ja, und verstellt. Ich glaube auch, dass das eine zentrale Aufgabe ist von Theater und Film, dass jemand sich verstellt, damit ich das sehen kann, damit ich das auch in meiner Umgebung, im Leben auch plötzlich wahrnehmen kann, wo Leute sich mir gegenüber verstellen oder eine Rolle spielen, damit man das Konzept auch versteht.
Sie haben vorher angesprochen, ganz kurz nur die Ära Beimann, wo das Burgtheater ja sozusagen immer auch für Skandale gestanden hat. Ja, also eigentlich eine hohe Aufmerksamkeit, man kann es auch so sehen, gesellschaftliche Aufmerksamkeit hatte. Das hat sich ja irgendwie geändert. Ist die Gesellschaft liberaler geworden, offener, oder hat das Theater einfach an gesellschaftlicher Bedeutung verloren?
Also beides, würde ich sagen. Ja. Die Gesellschaft, in die Klaus Peymann in den 80er Jahren reingestoßen hat, die war sicher deutlich weniger liberal als, sagen wir mal, 50-Jährige im Publikum heute. Und die haben natürlich... Ich denke mal, das sind alles noch Spätfolgen auch vom Krieg natürlich. Ja. Also da waren Menschen im Theater, die hatten den Krieg erlebt, die haben die Deutschen in der Stadt erlebt, die möchten nicht, dass Deutsche vor ihnen auf der Bühne stehen und von oben runter auf sie sprechen und völlig zu Recht. Also und wahnsinnig interessant von Peymanns Ensemble, dass die das geschafft haben, sich zu befreunden mit ihrem Publikum und sich gegenseitig was zu erzählen. Also und natürlich hat Theater nicht mehr, das ist nicht der Ort, an dem alles ausgetragen wird. Den gibt es aus meiner Sicht im Moment nicht. Der findet nicht in der Oper statt, auch nicht bei Instagram, auch nicht im Standard. Das sind, alle sind auf allen Plätzen.
Pluralistischer sozusagen, auch eine Gesellschaft, die sich zerteilt hat.
Ja. Und die Orte, die Marktplätze sozusagen, auf denen wir uns alle entäußern, sind eben... geschmacksgebunden. Die einen haben halt gerne, wenn ihnen im Theater über ihr Leben erzählt wird, die anderen können es im Kino besser wahrnehmen, die Dritten nehmen nur Instagram wahr. Das ist eben im Moment das ist eine andere Welt gerade.
Vielleicht kurz zu Ihrem Verhältnis zu Wien. Wie war die erste Zeit hier? War das schwierig oder ganz einfach? War das so eine Liebe auf den ersten Blick oder mehr dann eine Vernunftgemeinschaft?
Ja, es hatte so mehrere, es ging so in Stufen und Wellen, muss ich sagen. Ich war in den 80er Jahren öfter in Wien, weil meine Tante hier gelebt hat. Und damals war ich total begeistert und habe immer gedacht, da würde ich wirklich gerne mal leben, das ist ja fantastisch. Und dann konnte ich mir aber das ja nicht aussuchen, wo ich lebe. Ich bin meinem Beruf immer hinterhergereist, also bin ich auch dem Beruf hierhin hinterhergereist und fand es am Anfang schon schwierig. Also weil ich gemerkt habe, wenn man, das ist nicht so im Theater spielen, so wie in Deutschland. Das hat, auch wenn es nicht die Bedeutung hat, die es bei Peymann hatte, hat es eine andere Bedeutung hier. Es wird anders wahrgenommen. Und aus meiner Sicht sind die Zuschauer, wie soll ich das sagen, selbstständiger in ihrer Auswahl. Also gute und schlechte Kritiken, letztlich wurscht. Ja. Die Leute gehen dahin, wo sie sich gegenseitig erzählt haben, wo man was sehen soll. Und all das, das musste ich erst rauskriegen. Und das Burgtheater selber ist einfach ein Theater, an dem man nicht einfach auftritt und spielt und das läuft. Das ist einfach wirklich eine riesige, schwierige Bühne. Und man muss sich da erstmal, und ich habe mich auch bei allen Kollegen, die nach mir begonnen haben, ich habe das bei allen so beobachtet. Man muss das erstmal lernen und dann irgendwann, und das Publikum muss einen auch lernen. Die müssen einen auf eine weite Distanz hin erkennen können, die müssen die Stimme erkennen können, die müssen die Absichten erkennen können. Das ist schon, da muss man was investieren. Es kommt nicht so ohne weiteres.
Sie haben sich aber auch in den letzten Jahren immer wieder auch politisch engagiert. Sie haben sich, glaube ich, auch für die heutige Außenministerin Baerbock eingesetzt, also für die Grünen in Deutschland, dann auch im Rahmen einer Spendenaktion für die Ukraine mitgewirkt. Ist es sozusagen dann das Theater oder verbunden mit dem Theater, das auch politische Verantwortung trägt, oder sind Kunst und Politik da wirklich zwei Paar Schuhe?
Also politische Verantwortung trägt man im Theater aus meiner Sicht nicht im Sinne von politischer Handlung. Mhm. Aber ich finde, man trägt ganz stark die Verantwortung, über seine Zeit nachzudenken und über Rollen, die wir in unserer Zeit einnehmen oder nicht einnehmen und wie die sich verschieben und wie man die beurteilt, dass man eine Meinung sich dazu bildet und die auch darstellt. Und dann gefällt das vielleicht nicht allen Zuschauern. Das ist nicht immer so, wie einem auch nicht jeder Leitartikel gefällt, auch von der Zeitung, die man mag. Und ja. Einfach, es gefällt einem nicht jede Meinung. Aber ich finde schon, dass man die Verantwortung trägt, sich Meinungen zu bilden und auch dazu beizutragen, dass andere sich Meinungen bilden.
Wieder nach Wien. Sie haben ja gemeinsam, glaube ich, mit Ihrem Mann ein Geschäft, ja. Und zwar einen Postkartenshop. Vielleicht, dass Sie da kurz mal, wie kommen Sie auf die Postkarte? Und das sind ja besondere Postkarten, glaube ich, auch,
ja,
die Sie
dort ja.
haben. Ja? Und der Shop ist im 5. Bezirk, ja. Kettenbrückengasse.
Margaretenstraße, ja? Ecke, ja. Kettenbrückengasse ist der Shop. Also wir nennen es eigentlich inzwischen eher Galerie, das heißt ja. Art Postal, und ist ein Raum, der moderne Fotografie ausstellt im Postkartenformat. Also ein Fotograf kommt zu uns, eine Fotografin, und macht eine Serie ja. von 12 Bildern, gibt es eine kleine Vernissage, mhm. und die sammeln sich jetzt an. Wir haben das Geschäft jetzt seit 5 Jahren und die kann man da kaufen und betrachten. Und die Idee kam, mein Mann ist wegen mir nach Wien gezogen, ja. wegen dem Burgtheater. Es war eine ziemliche Kehrtwendung in seinem Leben und musste man sich besinnen, was macht man jetzt eigentlich, wie geht das eigentlich weiter. Und dann haben wir gedacht, wir hätten gerne ein gemeinsames Projekt auch. Und mein Mann ist eben selber auch Fotograf, und er kommt eben sehr vom Visuellen.
Ja.
Also wir machen immer den Witz, wenn wir im Urlaub irgendwo uns orientieren müssen, dann sagt er, das ist da, wo das und das Graffiti an der Wand ist und daneben eine Malve gestanden hat. Und ich sage, das ist da, wo das und das an der Wand gestanden hat. Also ich sehe immer nur die Buchstaben. Mhm. Und an denen orientiere ich mich auch in der Stadt, und er orientiert sich am Bild. Und dann kamen wir irgendwie drauf, warum sollen wir nicht selber ein Produkt herstellen, dass das beides vereint, und so sind wir darauf gekommen und hatten das, wir haben mutig angelegt, mal so für ein Jahr, und jetzt sind wir eigentlich sehr stolz, dass wir auch durch die Pandemie durchgekommen sind und dass wir weiter existieren und das irgendwie läuft und auch im Wien-Museum jetzt zu sehen war
und die Leute schreiben wieder Postkarten.
Ja, aus unserer Sicht gibt es da einen kleinen Trend, ja. aber natürlich ein kleiner. Also die Sache wird nie wieder so die Größe haben, die Postkarten mal hatten als modernes Kommunikationsmittel. Aber jetzt ist es eben ein besonderes Kommunikationsmittel, weil niemandem mehr die Handschrift schickt mit einem netten Satz.
Also eine sehr persönliche Sache.
Sehr persönlich, ja.
Darf ich als letzte Frage noch fragen, wo kann man Sie zurzeit in welcher Rolle sehen?
Zurzeit,
oder kann man Sie in Kürze in einer Rolle
sehen? Ja, zurzeit kann man mich in der Berliner Schaubühne sehen. Da spiele ich in dem Stück von Simon Stone Yerma und in dem Stück von Maya Sade Ödipus. Dafür müsste man reisen aus Wien.
Und in Wien bis
und
ins Haus.
In Wien wird man mich als nächstes erst im Kino sehen.
Ja.
Und zwar mit der mit einer Fortsetzung, das ist nicht ganz richtig. Also der Film Womit haben wir das verdient? War ja so eine Wiener deutsche Patchwork-Familie, wo die älteste Tochter online zum Islam übergetreten ist, was eben lustige Probleme in den Eltern hervorgerufen hat. Und dieses Mal hat diese gesamte Familie sich noch erweitert um Michael Ostrowski. Und wir versuchen in den Folgen von Pandemie und allem, was wir jetzt so erleben, gemeinsam ein veganes Weihnachtsfest okay. zu gestalten und nicht ganz reibungslos, also
das kann ganz lustig werden.
Ja. Ich hoffe sehr.
Frau Peters, danke fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.